Du hörst die Farbe Lila. Ich bin Steffi, dein Host, und herzlich willkommen zum Podcast. Ich mache mich nackt, emotional nackt natürlich. Los geht's.
Hey du, schön, dass du wieder eingeschalten hast zur Die Farbe Lila. Ich war ja im Urlaub und ja, so schön wie er war, ist er in einer Nacht irgendwie zum schlimmsten Urlaub meines Lebens geworden. Es ist nämlich in einer Nacht etwas ganz Schreckliches passiert. Ich habe gesehen, wie ein Mensch, der mir sehr am Herzen liegt und mir sehr wichtig ist, einfach gefallen ist. Und mit gefallen meine ich jetzt nicht hingefallen oder gestolpert, aber auf das gehe ich gleich rein. In dieser Sekunde hat sich mein Leben oder meine Denkweise schon wieder komplett gedreht bzw. verändert. Es hat sich nicht laut verändert, sondern sehr still. Es ist so ruhig und still geworden, dass ich mein eigenes Herz eigentlich gar nicht mehr gespürt habe. Also ich habe nichts gespürt, außer an Schrecken und an Schmerz, den ich so gar nicht beschreiben kann. Diese Folge heute ist definitiv keine Dramatisierung oder Übertreibung. Es ist auch kein Effekt und es ist leider alles wahr. Das ist die Nacht, in der ich verstanden habe, wie dünn einfach diese Linie zwischen alles ist gut, alles ist lustig, live your life, ja, und plötzlich bitte nicht. Ich war ja im Urlaub letzte Woche und wir waren in Spanien und ja, es war echt, allein schon das Hinfliegen war ein Traum, ja. Ich bin das erste Mal seit 25 Jahren wieder mal geflogen und ja, es war einfach überwältigend, ja, wenn man so über dem Himmel schwebt und man sieht alles, es ist so mega klein. Dann die Wolken, der Himmel, die verschiedenen Wetterverhältnisse und dann das Meer einfach sehen. Ja, es ist alles gut gegangen natürlich, ohne Turbulenzen, es war ein Traumflug. Es war alles so, wie man sich's vorstellt, ja, wenn man in den Urlaub fährt. Die ersten 3 Tage waren wir in Malaga und ja, die Architektur dort, das Meer, die Leute, man hat einfach das Gefühl, man ist in einer anderen Welt. Sie sind alle so zuvorkommend und man hat automatisch gute Laune. Ich war ja ein bisschen gedämpft vor dem Urlaub, weil mir das Wetter da in Österreich schon so dermaßen angekotzt hat, ja. Dass ich ja einfach nur mehr schlecht drauf war. Und als ich im Flieger gesessen bin, hat sich das schlagartig verändert. Und als ich dann ausgestiegen bin und in Spanien, in Malaga angekommen bin, war das so, ja, genau das brauche ich. Und die ersten 3 Tage haben wir verbracht mit, ja, essen gehen, Sightseeing, alles irgendwie lustig und ja, sie sind dort sehr langsam und da passiert nichts schnell, ja. Und am 3. Tag sind wir dann mit dem Zug weitergefahren nach Córdoba. In Córdoba lebt nämlich eine Verwandtschaft und ja, die haben wir dann besucht und endlich dort angekommen, noch gefühlt 3 Stunden, weil Zugfahren in Spanien ist noch mal schlimmer wie in Österreich. Eine Verspätung von 10 Minuten sind dort 50 Minuten. Bis du mal von A nach B kommst, das dauert eben. Ja, und da war es eben auch schon mitten in der Nacht, glaube 22 Uhr sowas. Und bis wir dann beim Apartment waren, ja, sagen wir 22.30 Uhr. Und ja, wunderschönes Gebäude, wunderschöne Architektur auch innen. Wir haben im dritten Stock eben gewohnt. Wir sind dann essen gegangen und ja, mein Mann und mein Schwager sind dann noch weitergezogen. Natürlich Fiesta, wie es so schön dort ist, und ein bisschen alles erkunden. Natürlich, was man halt so macht. Ich bin schon ins Bett gegangen, weil ja, ich war schon extrem müde und fertig. Es war einfach ein leichter, lausfröhlicher Abend. Eigentlich ganz normal, wie man es denkt, ja. Wir haben gelacht, das was wirklich von Herzen und aus dem Bauch kommt. Gespräche, die sich überlagern. Das Gefühl von unglaublich, dass wir gemeinsam da sind. Und niemand hat dann geahnt, dass es eigentlich einen Moment später komplett kippt. Ich habe mitten in der Nacht einen Anruf bekommen von meinem Mann, ich soll bitte ins Stiegenhaus kommen, weil ja, ein bisschen meinem Schwager beim Raufgehen helfen. Ja, natürlich habe ich das gemacht, gell? Das ist eh ganz klar. Und die Stiegen waren so schmal dort, also wirklich, man hat vielleicht einen Meter, nicht einmal einen Meter gehabt, dass man da die Stiegen raufgeht und immer solche Zwischenetagen. Und jedenfalls ist er dann 2,5 Stockwerke oben, also der letzte halbe Stock, auf der Stiege gesessen und ja, hat halt schon geschlafen. Und wir haben dann gesagt, hey, komm, wir gehen jetzt rauf und ab ins Bett und bibabu. Und ja, auch zu dem Zeitpunkt hat man sich noch nichts gedacht. Ich meine, ich bin grundsätzlich schon sehr vorausschauend, aber ich habe nie und nimmer damit gerechnet, was dann passiert. Mein Schwager ist aufgestanden und ja, dann hat es ein bisschen so gewankt und die Geländer dort sind nicht so genormt wie bei uns, dass man sagt, okay, die müssen mindestens so und so hoch sein und sie sind sehr niedrig. Ich bin 1,64 Meter und sie gehen mir gerade bis zur Hüfte und mein Schwager ist 1,90 Meter. Das heißt, ein Fallschutz ist es eher nicht. Ich erinnere mich an das Geräusch. Es war nicht laut, nicht dramatisch, aber es war einfach falsch. Und mein Mann hat ihn nur bei der Hand gehalten und plötzlich ist passiert. Mein Schwager ist rückwärts über das Geländer gekippt und zwischen 6 und 7 Metern gestürzt im freien Fall. Ich erinnere mich trotzdem nur an das Geräusch, dass ich irgendwie gegen das Geländer links und rechts beim Runterfallen geknallt ist, bevor er aufgekommen ist. Und ich und mein Mann haben das einfach gesehen. Und in dem Moment, wo er gekippt ist, ist mein Mann sofort runtergelaufen, ich bin raufgelaufen in den dritten Stock und habe meine Schwiegereltern geholt und gesagt, hey, er ist da runtergestürzt und plötzlich war das so. Es war nicht langsam, es war nicht irgendwie wie in einem Film, dass du sagst, in Zeitlupe, sondern es war einfach brutal echt. Und diese Szene, der Körper, wie er gegen das restliche Geländer geknallt ist und dann am Boden aufgekommen ist, das war das Allerschlimmste. Mein Mann ist natürlich gleich runter, hat erste Hilfe geleistet, den Kopf gehalten, stabilisiert, geschaut, dass die Blutung gestoppt wird. Es war irrsinnig viel Blut. Trotz all dem war mein Schwager ansprechbar. Und das war so dieser Schockmoment. Ich bin ruhig geworden und nicht, weil ich stark war, sondern weil mein Körper einfach beschlossen hat, jetzt einfach zu funktionieren. Ich habe nicht überlegt, ich habe das Handy genommen, ich habe den Euro-Notruf gewählt. Ich habe mich sprechen gehört, ich habe meinen Mann gehört, wie er geschrien hat, wie er gesagt hat, ruf die Rettung, wie er mit ihm geredet hat, ihm aufgeweckt hat, wirklich geschaut hat, dass er bei Bewusstsein bleibt. Und mein Inneres hat nur gesagt, bitte, 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 bitte nicht, bitte nicht. Wir haben beim Runterlaufen schon gedacht, das war's. Also, wenn man sowas sieht, dann glaubt man sowieso gleich das Schlimmste. Solange wie alles in Spanien dauert, dauert natürlich auch der Einsatz der Rettungskräfte. Braucht man nicht glauben, dass die in 5 Minuten da waren. Na, es waren sicher 20 Minuten, wenn nicht sogar 30. Und das war mitten in der Nacht. Und ich kann mich nur erinnern, ich habe beim Euronotruf, die haben mit mir Spanisch gesprochen, ich habe mit ihnen Englisch gesprochen, ich habe die Tür aufgerissen und bin dann rausgerannt, dass ich irgendeinen Passanten finde, ja. Und irgendwer hat dann wahrscheinlich dann tatsächlich gerufen, weil es war dann Polizei da und es war Rettung da und ein Notarzt. Mein Schwager war vielleicht 10 Sekunden bewusstlos. Aber diese Sekunden waren länger als alles andere. Meine Mama ist neben ihm gekniet, hat ihm den Kopf gehalten, immer gesagt, bleib bei mir. Und als er die Augen dann öffnete und als ich gesehen habe, dass er dann tatsächlich noch bei Bewusstsein ist, dann ist meine Luft zurückgekommen, ja. Also das war wie wenn ich die Luft angehalten hätte. Und dann ist man in einem Land, wo man die Sprache nicht beherrscht. Dort reden sie nicht Englisch, weil das ist schon wirklich sehr tief in Spanien drin und das ist jetzt nicht so die Metropole oder touristisch. Die haben mit Übersetzer und Englisch und allem drum und dran so viel gewerkt, dass einfach nichts passiert. Meine Schwiegermama ist dann auch plötzlich kollabiert, als sie das Ganze gesehen hat, natürlich, ganz klar. Und ich habe sie dann hingesetzt und geschaut, dass sie wieder aufsteht. Und ja, dann haben sie ihn endlich in den Krankenwagen gebracht. Und es hat dann immer noch so lange gedauert. Die Türen von diesen Krankenwagen sind einfach zu gewesen und wir haben warten müssen. Und da hat es schon begonnen. Was ist, wann, wenn? Was ist, wenn nicht? Es geht dann so viel durch den Kopf, ja, und man kann nicht klar denken. Man denkt automatisch an das Schlimmste. Und der Arzt ist halt dann wieder rausgekommen und hat gesagt, ja, er ist stabil und er hat super Werte, wir müssen jetzt sofort ins Krankenhaus fahren, weil er braucht ein CT und die Polizisten haben da irgendwie übersetzt mit Spanisch und Englisch und irgendwie alles durcheinander und die Polizei hat mir und meinen Mann und meine Schwiegermama dann ins Krankenhaus gebracht und der Schwiegerpapa ist dann mit dem Krankenwagen mitgefahren. Und als wir dann dort angekommen sind, da waren auf einmal 15 Menschen oder 20 Menschen, die schon gewartet haben. Also ein komplettes Traumateam. Und wir haben nicht einmal gewusst, dass das Krankenhaus dort so groß ist. Und sie haben dann sofort ins CT gebracht und versorgt. Ich habe diesen ganzen Zettel ausfüllen müssen. Dort haben sie ein bisschen Englisch gesprochen. Ich habe da ständig übersetzt und ständig nachgefragt. Und dann hat es immer geheißen, es kommt wer, wenn man was weiß. Und die Warterei, die war das Schlimmste in meinem Leben. Er ist zwar nicht mein Bruder, aber er ist ein wahnsinnig guter Mensch, lustig, eine Bereicherung für die Familie, für meine Tochter. Und er ist der kleine Bruder von meinem Mann und ja, für mich auch irgendwie. Und wir haben aber trotzdem geschaut, dass wir positiv denken. Ich war nie gläubig, dass ich sage, ja, ich gehe jetzt regelmäßig in die Kirche. Ich habe schon einen Grundglauben, ja, ich glaube schon an was Höheres. Und seitdem glaube ich auch an Wunder. Er hat nämlich 1000 Schutzengel gehabt. Ich war zu dem Zeitpunkt bereit für alles. Und trotzdem war es die Hoffnung, die getragen hat, nicht der Glaube, sondern die Hoffnung. Und manchmal braucht man nicht den Glauben an etwas, sondern die Hoffnung, die einen dann motiviert und weiterbringt. In dem Warteraum, es war so surreal, ja. Man hat nicht irgendwie groß was machen können, man hat einfach nur gewartet. Und plötzlich, ein paar Stunden später, ist dann die Ärztin gekommen mit einem anderen Arzt, die dann Englisch gesprochen hat und die hat uns dann gefragt, was alles passiert ist, warum das passiert ist, pipapo, wie viele Meter das ungefähr waren. Und wir haben uns gedacht, bitte, sagt uns einfach, was los ist. Warum muss man denn so viel fragen? Bitte sagt uns einfach. Und da haben wir schon über das Schlimmste, wirklich über das Schlimmste nachgedacht. Und dann hat sie gesagt, er ist stabil, er hat laut CD gerade nichts, keine Brüche, keine Hirnblutung, gar nichts. Er hat ein kleines Hämatom und er hat eine leichte Lungenprellung. Das ist alles. Mehr hat er nicht. Und ich habe dann gefragt, ja, können wir dann zu ihm? Ja, er wird gerade genäht und oder geklammert. Und es kommt dann ein Kollege, ein Pfleger, und der holt uns ab und dann können wir endlich zu ihm. Und wir waren so, wir haben uns angeschaut und haben gesagt, das gibt's doch nicht, oder? Das hat ja nicht einmal mehr was mit Glück zu tun, sondern einfach mit Schicksal. Und vielleicht war das einfach ein Zeichen, dass man gewisse Sachen umdenken muss, ja? Gewisse Sachen muss man einfach mehr wahrnehmen, mehr akzeptieren und vor allem Dankbarkeit zeigen. Nach weiteren Minuten ist dann endlich wieder diese Ärztin gekommen und der Pfleger und sie hat dann gegrinst und plötzlich ist die Erleichterung gefallen. Sie hat gesagt, es ist alles okay, er hat eine leichte Lungenprellung und wie sie im CT schon gesagt haben oder gesehen haben, nur ein leichtes Hämatom, eine leichte Einblutung, aber er muss nicht auf die Intensivstation, er ist stabil, er hat super Werte, ihm geht's gut. Das war wirklich das größte und das beste Geschenk. Und wir haben dann zu ihm dürfen. Wir haben schon gedacht, ja, er schläft jetzt sicher oder ist ruhig gestellt worden. Wir gehen rein, er schaut uns an und sagt dann einfach, können wir dann wieder Party machen gehen? Und ich habe dann gewusst, er ist da, es ist alles. Es war Schreck, ein enormer Schreck. Und ich wünsche sowas niemanden. Aber die Hoffnung hat uns zu dem Ergebnis geführt. Und das war das Allerschönste. Er hat schon wieder Spaß gemacht. Wir haben ihn erzählt, er hat dann gesagt, was ist passiert? Und er hat nichts mehr gewusst. Und wir haben ihm das dann erklärt. Und er so, Das gibt's ja nicht. Ich meine, glaubt er nicht. Ich hab mir immer nur gedacht, wie kann man so fallen und trotzdem einfach da sein? Natürlich ist, wir haben dann mit ihm ein bisschen reden dürfen, dann hat er sich schonen müssen. Und uns ist dann gesagt worden, die ersten 72 Stunden sind natürlich kritisch, dann muss das beobachtet werden. Aber er muss nicht auf die Intensivstation, er kommt auf die normale Station. Und ja, es ist einfach, jede Stunde in den ersten 72 Stunden fühlte sich wie eine Prüfung an. Wir sind immer gleich am Vormittag hingegangen, aber es wurde einfach nichts schlimmer. Direkt am nächsten Tag oder in der Nacht oder an dem Tag, wo das passiert ist, ist er auf einmal schon gesessen und hat mit uns geredet und mit uns Spaß gemacht. Und natürlich hat er fertig ausgeschaut, ja, aber es war, wie wenn nichts gewesen wäre. Und irgendwann ist diese Angst leiser geworden. Am zweiten Tag ist er dann schon mit uns spazieren gegangen. Ganz normal, er hat nur den Verband am Kopf gehabt. Er war nicht einmal schwindelig, er hat nicht einmal Kopfschmerzen gehabt. Ja, gar nichts. Könnt ihr euch das vorstellen, wie viel Glück das man haben kann? Und am Montag hat dann, also am 23., hat meine Schwiegermama Geburtstag gehabt und vom 19. auf 20. passierte der Unfall. Und natürlich hat sie sich nur gewünscht, dass er rauskommt und dass alles gut wird. Und es war dann tatsächlich so, weil wir haben schon geglaubt, wir können nicht gemeinsam nach Hause, dass er dann genau an dem Tag angerufen hat, nachdem wir dort waren und gesagt hat, das MR, was sie jetzt gemacht haben, ist okay. Es ist nichts Auffälliges, es gehört dann zu Hause noch weiter kontrolliert, ob ich darf raus und ob man abholen können. Und das war das Allerschönste. Und ich habe dann auch nur die Idee gehabt, nicht wegen dem Glauben, sondern wegen dem Symbolischen. Man muss auch im Schlimmsten das Gute sehen. Und ich habe mir dann einfach überlegt, wie es wäre, wenn wir uns Mariaketten besorgen. In Spanien sind sie ja sehr christlich und sehr gläubig und sehr hoffnungsvoll. Und wir haben uns einige Kirchen angeschaut und es war überall die Maria dort. Und wir sind dann gemeinsam in der Altstadt entlang der Kathedrale gegangen dort. Und neben der Kathedrale war dann dieser Souvenirshop von der Kathedrale selber. Und dort ist alles gesegnet und wir haben dann tatsächlich diese Ketten gefunden und der Schwiegerpapa hat uns dann alle die Kette gekauft. Und was so schön war, was vielleicht nicht einmal irgendwer mitbekommen hat, außer ich, mein Schwager hat die Kette meinem Mann angelegt. Und das war für mich so ein besonderer Moment, weil einige Tage davor hat mein Mann einfach alles getan, damit nicht mehr passiert und ihm geholfen und den Kopf gehalten und alles. Und das war einfach ohne Worte, es war einfach nur Dankbarkeit und Hoffnung. Das Leben ist zerbrechlich. Es kann so schnell gehen und deshalb sollte man dankbar für das sein, was man hat, was man bekommt und nicht für das, was man nicht hat. Weil man kriegt nie das zurück, einfach so, und sollte einfach nur glücklich sein, wenn man gesund ist, wenn die Familie gesund ist. Liebe ist einfach stärker und der Zusammenhalt ist real. Und manchmal zeigt dir das Leben nicht, wie schnell alles gehen kann, sondern wie fest, dass es dich eigentlich hat oder hält. Und ja, wir haben dann fallen sehen, aber vielleicht hat ihm das Leben nur kurz losgelassen, um uns zu zeigen, wie wichtig alles ist. wie wichtig Familie ist und wie wichtig Zusammenhalt ist. Und diese Folge widme ich meinem Schwager und jeden Einzelnen, der vielleicht Ähnliches schon erlebt hat. Vor allem, gebt's nicht auf, macht's immer weiter, weil die Hoffnung trägt uns. Danke, dass du heute wieder da warst und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, Baba.
Danke, dass du heute dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlass mir gern eine Bewertung. Damit hilfst du, die Message weiter zu verbreiten. Folg mir auch gern auf Instagram, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und hinter den Kulissen zu schauen. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis dahin, bleib lila, bleib du. Das steht dir.